Ja, herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich würde dann mal loslegen. Ihr habt es schon im Titel gesehen. Es geht so ein bisschen irgendwie um Sportpsychologie, es geht um E-Sport. Wir schauen uns nämlich heute die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Sportpsychologie im E-Sport und im traditionellen Sport an. Hauptsächlich quasi, welche Interventionen da oder welche Sachen da anders gemacht werden können, müssen oder auch nicht. Oder welche Herausforderungen eben im E-Sport anders sind als im traditionellen Sport. Der Vortrag ist auf ca. 30 Minuten ausgelegt, sodass wir hinterher noch ein bisschen Zeit für Fragen haben, wenn Sie Fragen haben. Und ich versuche, einige unterhaltsame Elemente einzubauen. Oder habe ich versucht einzubauen. Wir werden mal sehen, wie gut das funktioniert mit der Technik. Damit es nicht ganz so trocken wird. Jetzt erstmal so die Frage, ich bin Julina Behring, ich bin Psychologin. Jetzt erstmal so die Frage, wie komme ich überhaupt dazu? Also es hat alles mit so einem Barcamp angefangen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind diese coolen neuen Tagungen oder auch Unkonferenzen, wie Wikipedia mir das nochmal schön definiert hat, bei denen man sich eben locker zusammensetzt und über gewisse Themen redet. Da hat alles angefangen. Und zwar wurde ein Barcamp veranstaltet von so einem Netzwerk, das sich die Sportpsychologen nennt. Und die waren in Berlin bei dem Leistungszentrum von Penta eSports, nennt sich das. Das ist so quasi eine Organisation. Und die haben so eine Reihe gemacht, die Rote Couch. Und ich dachte, Mensch, das ist was mich interessiert, da gehst du mal hin. Da ist mir aufgefallen, die Parteien Sportpsychologie und die Partei eSport, die sind ganz interessiert aneinander, aber so richtig beholfen wirkt das Ganze noch nicht. Also die Sportpsychologen, die da waren, waren auch eher von der älteren Riege. Das heißt, die hatten eigentlich gar keine Forschung davon, wie die Spiele aussehen. Die E-Sporter, die da waren, hatten sehr wenig Ahnung von Psychologie, Pädagogik etc. Und da ist mir aufgefallen, okay, vielleicht wäre es sinnvoll, da mal so ein Bindeglied herzustellen, gerade weil ich irgendwie in beiden Bereichen ganz gut versiert bin. Und habe deswegen auch meine Masterarbeit darüber geschrieben, nämlich den Einfluss von Perfektionismus auf Teamkohäsion und Leistung im E-Sport. Und über diese Masterarbeit kam ich dann tatsächlich in Kontakt mit mehreren E-Sport-Organisationen. Und dadurch kam es dann auch, dass ich seit Anfang 2018 sportpsychologische Coachings für europäische League of Legends Teams mache und eben auch Einzelcoaching für Spieler. Aber was ist eigentlich E-Sport? Wahrscheinlich wissen das die meisten von euch. Ich lese jetzt trotzdem doch nochmal diese schöne Definition vom E-Sport-Bund Deutschland vor, nämlich E-Sport ist der unmittelbare Wettkampf zwischen menschlichen Spielerinnen und Spielern unter Nutzung von geeigneten Video- und Computerspielen an verschiedenen Geräten und auf digitalen Plattformen unter festgelegten Regeln. Das heißt, wir haben hier verschiedene Aspekte. Das heißt, wir haben einmal diese Wettkampfskomponente, wir haben aber auch menschliche Spieler. Warum ist das relevant? Man könnte ja auch sagen, einfach Spieler. Aber es gibt tatsächlich, oder vor kurzem wurde das bekannt gemacht, dass es eine KI gibt in StarCraft 2, also einem Strategiespiel, die im Grandmaster-Bereich, also irgendwie vom Rang her besser als 99,8% der Spieler ist und da eben mit konkurrieren kann. E-Sport sagt, nee, die Maschinen lassen wir jetzt erstmal außen vor. Wir konzentrieren uns auf die menschlichen Spieler. Aber es ist eben auch plattformübergreifend, das heißt nicht nur PC, sondern auch Konsole und eben festgelegte Regeln, damit eben eine gewisse Vergleichbarkeit herrscht. Festgelegte Regeln ist aber im E-Sport so ein gewisses Thema, weil wir kennen das im traditionellen Sport. Fußball, es verändert sich nicht so groß. Klar, es gibt jetzt irgendwie mit Videoentscheid und blablabla. Und klar, auch im Basketball hat sich die Regel verändert. Da gab es, glaube ich, die 3-Punkte-Linie wurde verlegt von 6,25 Metern auf 6,75 Metern. Kleinere Änderungen gibt es auch im traditionellen Sport. Aber es kann eben halt ist nicht vergleichbar mit den Regeländerungen, die im E-Sport die ganze Zeit passieren, wo monatlich Patches rauskommen, die halt die ganze Meta verändern, die die ganzen Spielmechaniken teilweise verändern, die im Prinzip das ganze Spiel verändern. Das heißt, da ist eine viel höhere Fluktuation, viel höheres Anpassungsvermögen gefragt. E-Sport-Bund Deutschland, genau, was ist das überhaupt? Das ist so ein Verein, der sich eben für die Anerkennung des E-Sports in Deutschland einsetzt. Ich bin nicht Teil des Vereins, also nicht, dass ich da jetzt irgendwie werbe oder so, aber ich wollte das nur noch mal kurz aufklären. Genau. Und jetzt ist die Frage so, wie relevant ist überhaupt E-Sport? Naja, es geht, also wenn man sich Preisgelder anguckt oder wenn man sich Marktumsätze anguckt oder wenn man sich Zuschauerzahlen anguckt oder eben anguckt, wie renommierte Wirtschaftsjournalisten quasi auf das Thema reagieren, ist es, wird deutlich, das ist irgendwie keine Phase, es ist eher ein Trend. Das soll aber nicht Hauptthema von dem Vortrag heute sein. Auch nicht die Frage, ob E-Sport ein Sport ist, auch wenn ich darauf jetzt nochmal kurz eingehe. Ja, der ESDB versucht eben eine Anerkennung des E-Sports als Sport. Man könnte sich fragen, okay, warum? Es ist wichtig, eben um Fördergelder zu bekommen. Das heißt, anerkannte Sportarten wie zum Beispiel Fußball bekommen natürlich Fördergelder vom Deutschen Olympischen Sportbund für ja, Vereinstätigkeiten, für den Aufbau von regionalen Strukturen etc. Das fehlt im E-Sport. Aber, also der E-Sport schielt so ein bisschen Richtung Fördermittel, aber da kam ein Gutachten dazwischen, hat gesagt, ist nicht. Von eben dem Deutschen Olympischen Sportbund, der sagt, Sport ist eben durch die langjährige Rechtsprechung im traditionellen Sinne der Anforderungen an die Körperlichkeit konkretisiert und wendet sich entschieden gegen eine Aufnahme von E-Gaming oder E-Sport in die Abgabenordnung. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, welche Körperlichkeit steckt in Schach oder in Dartspielen? Wobei man dazu sagen muss, dem Schach wurden die Fördermittel entzogen seit 2014. Das heißt, da ist das aus genau dem Grund eben rausgefallen. Und klar, ohne Frage, auch bei Dart gibt es so eine gewisse psychomotorische Komponente. Das heißt, man muss ja irgendwie so eine gewisse Geschicklichkeit haben beim Werfen. Aber das erfordern eben E-Sport oder Spiele im E-Sport meistens auch, nur halt eben auf einer anderen Ebene. Aber auch da werden psychomotorische Bewegungen abgefragt. Deswegen ist diese Abgrenzung, die der DOSB da gemacht hat, sehr unklar und auch viel kritisiert. Jetzt ist natürlich so die Frage, macht Sportpsychologie im E-Sport dann überhaupt Sinn, wenn es eigentlich gar kein Sport ist? Für die Frage oder für die Antwort auf die Frage schauen wir uns am besten erstmal an, was Sportpsychologie im traditionellen Sport macht. Das heißt, wir haben bei eins, also man muss ein bisschen differenzieren, ob man jetzt ins Einzelspielercoaching geht oder ob man ins Teamcoaching geht. Aber bei Einzelspielercoaching geht es halt darum, zum Beispiel auch Arbeiten von Strukturen und Zielen. Also, was ist eine sinnvolle Tagesstruktur? Was können sinnvolle Ziele sein, die mir helfen, mein Leistungsniveau zu erreichen? Aber auch Aufbau von Motivation, und zwar ein gesundes Maß an Motivation. Das heißt, wie viel Zeit möchte ich effektiv mit dem Spiel verwenden? Wie kann ich mich vielleicht überwinden, auch wenn ich irgendwie gerade mal keine Lust habe? Aber auch ein gewisses Verständnis für die eigenen Motive aufzubauen. So, was interessiert mich eigentlich? Warum spiele ich das Spiel? Was reizt mich daran? Geht es mir darum, um die soziale Komponente? Geht es mir darum, irgendwie Selbstwert zu gewinnen, dadurch, dass ich ein gewisses Leistungsmaß erreiche? Dieses Verständnis kann einem helfen, gute Leistung zu erbringen. Beziehungsweise generell auch einfach zufrieden zu sein mit der Sache, die man macht. Aber auch sowas wie Optimierung des Trainingsplans nach eben lerntheoretischem Wissensstand. Das heißt, zwischen Lerneinheiten müssen Pausen erfolgen und am sinnvollsten ist, wenn man sich dafür auch belohnt. Das steigert die Motivation. Das wissen aber tatsächlich, wenn man sich das mal in der Praxis anguckt, nur sehr wenige. Die spielen halt irgendwie 2, 3, 4, 5 Stunden am Stück durch und wundern sich dann, warum ihre Leistung langsam nachlässt und sie dann irgendwie von den Spielen nicht so viel mitnehmen. Ist halt kein Wunder, weil wir lernen eigentlich nur, wenn wir ruhen, wenn sich das Wissen quasi konsolidieren kann, auch neurologisch. Aber auch sowas wie leistungsförderliche Denkprozesse und Verhaltensweisen. Das heißt, Neubewertung oder Umbewertung von Ereignissen im Spiel, aber auch nach dem Spiel. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie einen Punkt verliere oder wenn ich eine Ballabgabe habe, dann könnte es ja gleich sein, oh scheiße, ich habe schon wieder verkackt, das war's jetzt. So, ne? Ist ein Gedanke, der führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass ich gleich offensiv in den nächsten Pass reingrätsche und versuche, den Ball wiederzubekommen, sondern führt eher dazu, dass ich mich zurückziehe. Und da eben so eine Bewusstheit zu schaffen, okay, wie können meine Gedanken vielleicht auch mein Verhalten im Spiel beeinflussen? Aber auch sowas wie Self-Talk. Self-Talk ist etwas, man könnte jetzt einfach plump übersetzen, Selbstgespräche, was man macht, um sich an seinen, quasi sich auf die Aufgabe, die man gerade hat, zu fokussieren, um sich, aber auch um seinen Kopf nicht leer zu halten, sondern mit Gedanken zu füllen, die einem helfen. Weil wenn der Kopf oft irgendwie leer ist, dann kann es auch sein, dass irgendwie Zweifel aufkommen, dass Gedanken von, ja, oder negative Gedanken in irgendeiner Art und Weise aufkommen können. Und wie das aussieht, habe ich mal hier an einem Video mitgebracht, damit ihr euch das jetzt vorstellen könnt.
Come on, Adrian. Stay focused.
Make a play, P. Go back there and get it.
Be great. Every play, one play at a time.
Play fast. Whatever happens, happens.
Stay focused. Things locked in. Lock in. Playmaker.
Genau, also das heißt, es war jetzt vielleicht nicht so ganz super akustisch verständlich, aber sie sagen, okay, stay focused, make a play, let's go, so Sachen. Also einfach, um sich quasi im Spiel, in der Situation zu halten und nicht irgendwie mit den Gedanken woanders hin zu driften. Aber auch sowas wie Umgang mit Emotionen, Wut und Trauer. Wie gehe ich mich damit um, wenn ich ein Spiel verloren habe? Oder wie gehe ich damit um, wenn ich das Gefühl habe, der Schiri hat mir eine ungerechte Entscheidung gefällt? Wie kann ich meine Wut da kontrollieren, dass ich ihn nicht blöd ankacke und vielleicht sogar eine rote Karte bekomme? Aber eben auch Verletzungsmanagement, das heißt Prävention, Rehabilitation, Neuorientierung. Wie kann ich es vermeiden, dass ich mich überbeanspruche und mir deswegen vielleicht eine größere Verletzung zuziehe? Oder wie kann ich nach einer Verletzung wieder einen guten Einstieg finden? Oder wenn meine Verletzung so geartet ist, dass ich nicht weiter an dem Sport kompetitiv teilnehmen kann, wie kann ich mich da neu orientieren? Was kann ich anderes machen? Diese Prozesse zu begleiten ist auch alles Aufgabe oder kann Aufgabe sein von Sportpsychologie im traditionellen Sport. Und ja, bei Teams darüber hinaus, also das macht man mit Einzelspielern, aber auch mit Einzelspielern in Teams, aber bei Teams sind natürlich auch so Sachen wie Teambildung. Das heißt, die Zusammenhalt im Team aufbauen. Viele kennen jetzt irgendwie diese Teambuilding-Maßnahmen, so zusammen Spiele machen, mal zusammen in den, wie heißen diese Spiele, wo man sich in so einen Raum einschließen lässt. Escape Games, so ein Escape Game mal zusammen. Das machen ist ja jetzt auch bei Firmen unglaublich beliebt. Aber Teambildung ist halt, oder Teambuilding ist eben mehr als das. Es geht auch darum, eine Beziehung zwischen den einzelnen Spielern herzustellen. Weil wenn zwischen einzelnen Spielern keine Verbindung herrscht, dann leidet darunter auch die Kommunikation. Aber auch sowas wie Konfliktmanagement oder eben Kommunikationsgestaltung insgesamt. Das heißt, ist sie im Spiel effizient, selbstwertschützend und konstruktiv. Aber eben auch danach, was Feedback angeht. Ist das Feedback konstruktiv oder werden die einfach nur runtergeputzt? Genau, es gibt natürlich noch weitere Sachen oder weitere Bereiche, in denen man da arbeiten kann. Das ist aber jetzt so erstmal das Gröbste. Und wie ist das eigentlich im E-Sport? Also wir haben eigentlich all die Bereiche auch. Also so ziemlich 1:1. Aber irgendwie, Moment, irgendwas ist da komisch. Da ist Nani? Verletzungsmanagement. Hä? Also jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie zur Hölle verletzen sich denn bitte E-Sportler? Die sitzen auch nur vor dem PC. So, ne? Man könnte jetzt sagen, okay, durchaus besteht irgendwie die Gefahr, dass sie sich ein Bein brechen, wenn sie irgendwie zum Kühlschrank laufen, um sich irgendwie einen Energy Drink zu holen. Aber es ist eben mehr als das. Es ist nämlich auch die ausgiebige und einseitige Belastung von Handgelenk, Nacken, Rücken, die dazu führt, dass vermehrt Erkrankungen eben in diesem Bereich sind. Da gibt es eine Studie von Di Francesco, die belegt oder nachweist, dass eben Rücken- und Nackenschmerzen sowie Handgelenks- und Handschmerzen bei E-Sportlern auftreten und dass eben auch E-Sportler betroffen sind von Verletzungen, die durch Übergebrauch verursacht werden. Bedenklich ist allerdings auch, dass nur 2% davon irgendwie medizinische Hilfe aufsuchen, um das irgendwie behandeln zu lassen. Das heißt, das zeigt auch schon so im Ansatz, irgendwie ist da nicht so eine gewisse Bewusstheit für Gesundheit, sowohl körperlich als auch vielleicht auch psychisch. Genau, wie sieht Verletzungsmanagement im E-Sport aus? Neben diesen ganzen körperlichen Sachen Es ist aber auch ganz oft, dass psychische Erkrankungen auftreten. Das heißt, wir haben Depressionen, Burnout, Panikattacken, sowas in die Richtung. Das kommt natürlich auch irgendwie daher, dass zum Teil im E-Sport einseitig psychische Leistung abgefragt wird. Das heißt, diese Leute arbeiten die ganze Zeit mit dem Kopf und machen nicht viel anderes. Aber auch, weil bei normalem Leistungssport hat man ja durch die sportliche Betätigung ganz viele endokrine Reaktionen, die helfen, eine gute Mentalität einfach zu behalten, ein bisschen Ablenkung zu haben, beziehungsweise dass der Hormonhaushalt einfach passt. Also es gibt Studien, die sagen oder zeigen, dass regelmäßiger Sport genauso gut wirkt wie ein Antidepressivum. Das fehlt halt beim E-Sport. Gleichzeitig aber auch die Arbeitsbedingungen. Und das ist halt ein Faktor, auf den ich gleich noch eingehen werde, der das Ganze ein bisschen knifflig macht. Berichte über quasi psychische Erkrankungen im E-Sport sind relativ häufig. Es gibt sehr viele Berichte tatsächlich von Leuten, die quasi im E-Sport nicht lange durchhalten können, aufgrund eben dieser schwierigen Arbeitsbedingungen. Das heißt also, im normalen Sport, traditionellen Sport, gibt es natürlich auch psychische Erkrankungen, keine Frage. Aber in dieser Häufung ist es eigentlich eine Besonderheit des E-Sports, diese psychische Belastung. Kommen wir zur Ausgangsfrage zurück. Also ist Sportpsychologie, abgesehen vom Verletzungsmanagement, bei traditionellem Sport und E-Sport identisch? Da gibt es eine ganz klare Antwort drauf. Jein. Inhaltlich ja. Da kann man sinnvoll eigentlich die ganze Palette genauso machen, wie eben auch im traditionellen Sport. Aber eben der E-Sport hat die Besonderheit mit dem Umfeld und den Arbeitsbedingungen, die eben ganz, ganz anders sind als im traditionellen Sport. Wenn wir uns das mal auf Strukturebene anschauen, im traditionellen Sport gibt es Vereine, es gibt Lokale, es gibt Regionalligen, es gibt Bundesligen, internationale Ligen, es gibt alles Mögliche, was quasi an Struktur da ist. Im E-Sport gibt es eigentlich hauptsächlich sogenannte Organisationen beziehungsweise Ligen, die eben nur national und international sind. Das heißt, diese Organisationen sind auch eher wie so kleine Unternehmen aufgebaut. Da geht es um wirtschaftlichen Umsatz und nicht um die Sache am Sport. Gut, das ist jetzt bei den großen Fußballvereinen auch nicht anders. Aber es ist halt, hat halt eine andere Komponente so. Und die Ligen beginnen eben erst auf nationaler und internationaler Ebene. Das bedeutet, der Einstieg, um beim E-Sport professionell arbeiten zu können, ist eben extrem hoch. Das ist halt, man arbeitet sich nicht langsam hoch durch die unterschiedlichen Ligen und wird dann irgendwann populär, sondern man entweder geht Pro oder gar nicht. So, ne? Also entweder man macht alles oder nichts. Und das ist halt auch schwierig. Bei den Arbeitsumständen ist es auch so, dass im traditionellen Sport meistens mehrjährige Verträge sind. Man hat auch überwiegend lebenskostenabdeckendes Gehalt. Also es kommt so ein bisschen drauf an, auf die Sportart natürlich. Aber in den populären Sportarten, sagen wir jetzt mal Fußball oder Basketball, da hat man meistens schon lebenskostenabdeckende Bezahlung, auch bis in die zweite oder dritte Liga hinein. Im E-Sport bestehen halt eben saisonale Verträge mit geringer fester Vergütung. Da geht es halt oft über Turnierprämien, die dann noch zusätzlich quasi für die Lebenskosten sorgen oder eben Nebentätigkeiten, nämlich Streaming. Also genau. Das Problem ist so ein bisschen daran, ist, die Saison im E-Sport gehen meistens nur 2 bis 3 Monate. Danach heißt es irgendwie Bäumchen wechsel dich. Spieler werden ausgetauscht, wenn sie die Leistung nicht gezeigt haben. Teams werden komplett zugemacht teilweise. Da ist eine unglaublich riesige Fluktuation. Und das macht es so unglaublich schwer auf so ganz vielen Ebenen. Man muss dazu aber sagen, dass es sich nochmal unterscheidet zwischen dem semi-professionellen Bereich, wo alles eine ganze Ecke wüster ist, als im ganz professionellen Bereich. Ganz kurz. Das heißt, bei nationalen Teams haben wir es so, dass wir nicht immer einen gemeinsamen Arbeitsplatz oder einen gemeinsamen Wohnort haben. Das geht oft über Landesgrenzen hinweg. Da gibt es generell einfach nicht so viel Struktur. Da gibt es vielleicht einen Coach als Ansprechpartner und vielleicht noch einen Teammanager. Aber der Coach ist meistens auch nur dafür zuständig, irgendwelche Tipps im Spiel zu geben und hat keine pädagogische Ausbildung in dem Sinne, wie es zum Beispiel in regionalen und lokalen Vereinen so ist. Professionelle Teams hingegen haben dagegen was anderes, das zeige ich gleich noch. Aber was dadurch deutlich wird, es gibt eine hohe Jobunsicherheit, wenig Rückfallmöglichkeiten auf irgendwie Ersatzligen oder untere Ligen. Und das ist, also hohe Jobunsicherheit ist auch was, was in der Wirtschaft immer wieder dazu führt, dass Leute eben psychische Belastungen erfahren oder an Erkrankungen erkranken, Störungen erkranken. Wie das aber in der ganz professionellen Liga aussehen kann, können wir uns mal hier angucken.
Hallo, Seoul Dynasty, Ryu Jeong. Jeden Morgen aufstehen, um einen neuen HQ zu machen. Hey guys, we've
been getting a ton of requests from fans about what we're building over here at Gen.G. So we wanted to give you guys a quick tour of our Seoul HQ.
Geimhaneun 공간과 사적인 공간을 분리하는 게 어색했는데 막상 출퇴근해 보니 더 효율적인 것 같더라고요. 스크림에 더 집중할 수 있는 것 같아요.
Scrim 끝나고 쉬는 시간이 부족할까 봐 걱정했는데 연습실 바로 앞에 휴식 공간이 있다 보니까 숙소가 아니더라도 편히 쉴 수 있어서 좋아요.
평소에 같은 젠지 팀이어도 만나기 힘든데 같은 공간을 쓰면서 인사도 하고 밥도 같이 먹으면서 하나의 큰 팀이라고 느낄 수 있어서 좋았어요.
We've also created a streaming team to create another viable alternative for when pro players are done being a competitive player and want to pursue a streaming career.
젠지 스트리밍 룸은 제가 가장 좋아하는 공간 중 하나예요. 스트리머로 전향하면서 전용 스트리밍 룸도 생기니까 이번엔 더 열심히 방송해야겠다는 생각도 들더라고요.
방송하면서 저도 모르게 큰 소리를 많이 냈었는데 그때마다 눈시를 되게 많이 봤었어요. 근데 스트리밍 룸에서는 큰 소리를 낼 수 있어서 정말 편하고 정말 행복합니다.
운동하는 것만큼 체력도 중요하다고 생각해요. 일주일에 두 번 정도는 운동하려고 노력하고 있습니다.
So this is really cool. We've actually converted the previous tenant's CEO's personal office into a PC cafe for all our employees and our staff and our players to enjoy. So it's really something for everybody within Gen.G, not just the CEO.
공식 일정 끝나고 선수들이랑 PC룸에서 게임을 해요. 다른 팀 선수들이랑 가볍게 내기를 하기도 하고요.
At Gen.G, we're really lucky to be working with the best in the world. The best players, the best coaches, and the best partners. Our goal is to create the gold standard in esports right here from this facility. Thank you guys for checking us out.
Genau, so kann das dann aussehen, wenn man versucht, den Goldstandard im E-Sport quasi zu definieren. Ist was anderes als im Amateurbereich, wo eben fast gar keine Strukturen vorhanden sind, wo es Coaching-Stuff wie auch diese Physiotherapeuten, die mit den Übungen machen, oder sei es auch bei der Ernährung, gibt es halt alles nicht. So, und das ist halt was, das irgendwie halt in gewisser Weise auch Herausforderungen darstellt. Diese große Wechsel ist aber auch was die Teamkohäsion irgendwie hochfrequent stört. Die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt im Team wird dadurch halt gestört. Es ist auch nahezu unmöglich, irgendwie langfristig an irgendwelchen Denkstrukturen und emotionalen Reaktionen zu arbeiten, weil man nach 2 Monaten dann wieder wen anders da vor sich sitzen hat. Durch die schlechte Bezahlung ist es halt auch so, dass man oft irgendwie mit Existenzängsten zu tun hat. Die Life-Work-Balance ist eben auch so ein bisschen gestört meistens. Das heißt, die Spieler spielen über 10 Stunden am Tag und zwar nicht, weil sie faul sind und nicht vom PC wegkommen, sondern eben, weil sie ein starkes Leistungsmotiv haben und so eine naive Vorstellung haben, so mehr ist mehr. Funktioniert aber eigentlich so nicht. Und was auch problematisch ist, ist eben, dass wenig Vorerfahrung mit der professionellen Lebensführung gibt. Das heißt, wie wir es jetzt hier zum Beispiel im Video gesehen haben mit der Trennung von Arbeitsplatz und Freizeitplatz, das gibt es eigentlich so im amateurhaften E-Sport gar nicht. Das ist jetzt hier mit dieser Einrichtung quasi, da wurde es gemacht und die Spieler bemerken dann halt ja, eigentlich tut mir das ganz gut, das voneinander zu trennen. Gibt es aber auch aufgrund mangelnder Strukturen, aufgrund, weil es keine Vereinshäuser gibt oder kleine Vereine auf regionaler Ebene oder so weiter, gibt es das halt nicht. Das heißt, da zockt jeder zu Hause an seinem PC und natürlich hat man nicht einen zweiten Gaming-PC noch im Zimmer stehen, so, ne? Wo man dann wechselt im selben Zimmer. Genau, und das ist halt schwierig, weil vorherige Trainer meist oder die Trainer meistens eben nur auch vorherige Spieler sind und keine pädagogische Erfahrung haben, wie die halt eben diesen Punkt professionelle Lebensführung irgendwie unterstützen könnten. Dadurch ist es so, dass E-Sport durch seine Natur, eben der eher psychischen Belastung und dem momentanen strukturellen Zustand, eben eine eigene Herausforderung in der Sportpsychologie ist. Man muss aber dazu sagen, es besteht eine gewisse Offenheit für psychologische Themen im E-Sport. Das ist ganz nett, wenn man als Sportpsychologe dahin kommt, da hat man das teilweise im traditionellen Sport nicht so. Ne? Du wirst gefragt, hey, was will ich denn mit einem Psychologen so? Ne? Und das ist bei der Community da schon ganz anders. Denen ist bewusst, dass dass ihre Leistung irgendwie eine psychische Komponente hat und dass man daran arbeiten kann. Genau, bevor es noch Zeit für Fragen gibt, gibt es noch einen kleinen Exkurs zum Thema Messbarkeit von Leistung, der vielleicht für viele Leute hier interessant sein könnte, die was mit Informatik am Hut haben, wahrscheinlich viele. Also ist natürlich so, natürlich weiß man auch sowohl im traditionellen Sport als auch im E-Sport, ob man irgendwie gewonnen oder verloren hat, keine Frage. Aber
woran hat es gelegen?
Hajo, woran hat es gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat sie gelegen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran sie gelegen hat. Ich sage immer, woran sie gelegen hat, weiß ich immer. Woran hat sie gelegen? Na gut, ich sage mal so, woran hat sie gelegen? Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat sie gelegen und fragt man sich immer, woran sie gelegen hat.
So, um es mal zusammenzufassen, ne? Also es ist ein bisschen schwierig auszumachen. Klar, man gewinnt oder man verliert, aber woran hat es gelegen? So, ne? Das heißt, es ist ein bisschen schwierig auszumachen, woran misst man irgendwie eigentlich eine Leistung? Es ist natürlich generell schwierig, wenn es immer um eine Teamleistung geht, weil es viele Faktoren sind, die da miteinander interagieren. Aber es gibt natürlich auch so Sachen, die man ganz gut messen kann. Das heißt, im traditionellen Sport kann man Zeiten messen. Wie schnell ist jemand gelaufen? Wie viel Zeit ist er gelaufen? Das wird ja sogar bei Spielen immer eingeblendet. Wie viele Bälle hat er versenkt und so weiter? Und das ist halt auch auf Amateurebene leicht messbar. Da braucht man keine Computerauswertung für. Da kann man wen hinstellen, der zählt. Im E-Sport ist das ein bisschen schwieriger. Das heißt, Trefferraten, Reaktionszeiten, zum Beispiel Zwischenfähigkeiten, Zeiten ohne sinnvolle Interaktion, umständliche Wege etc. sind nicht so einfach zählbar. Da kann man nicht einfach so, also ja, vielleicht könnte man schon in den Replay wen hinsetzen, der sich das dann guckt und zählt, ist aber unglaublich mühsam, das zu machen. Zumal es eigentlich einfacher ginge. Es wäre möglich, theoretisch ja das auszulesen mit einem Programm, diese ganzen oder wichtige Faktoren. Und das erfordert allerdings Kenntnisse in der elektronischen Datenverarbeitung, die meisten Coaches und Spieler eben nicht haben. Es wäre aber eigentlich von Vorteil, nämlich was fehlt, ist eigentlich in einem Programm, das relevante Daten auslesen kann und gegebenenfalls in Grafiken darstellen könnte, wenn eben möglich mit Aufzeichnung mehrerer Durchläufe und statistischer Auswertung. Und wenn es dann auch noch bedienerfreundlich wäre, nice. Das ist halt so der Punkt. Also das würde halt das Coaching im E-Sport und die sportpsychologische Forschung extrem revolutionieren, weil wir dann könnten wir so Sachen, okay, inwiefern hängt zum Beispiel Entspannungsverfahren damit zusammen, wie gut jemand seine Skillshots trifft? Was kann es bringen, vielleicht auch im Training der einzelnen Mannschaften zu gucken, okay, wir trainieren jetzt gezielt, den und den Skillshot zu treffen. Man kann dann Grafiken abzeichnen, wie sich das im Verlauf der Zeit verbessert hat. Man kann das Training einfach super viel krass optimieren, wenn man ein Programm hätte, was diese einzelnen Daten auslesen könnte. Ich weiß nicht, ob es so ein Programm gibt oder nicht. Ich habe bisher nichts gefunden. Deswegen so die Bitte an euch, macht das mal bitte. Das würde enorm viel helfen. Genau. Und jetzt sind wir eigentlich schon an dem Punkt, gibt es irgendwelche offenen Fragen? Was interessiert euch noch? Ja?
Ja, ich habe tatsächlich mal Fragen zu den Werdegang. Sie haben gesagt, Sie haben eine Masterarbeit geschrieben und coachen jetzt die Legends.
Ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie Ihre Masterarbeit gelesen und sind dann gekommen und haben gesagt, wo wollen Sie hier arbeiten?
Die haben Sie nicht mal gelesen. Jein, also ich habe halt für die Masterarbeit Teams rekrutiert und habe die quasi in einen Fragebogen ausfüllen lassen online. Und allein der Fakt quasi, dass, ich weiß nicht, anscheinend durch diese Rekrutierung oder durch die Daten, die sie ausgefüllt haben, haben sie gesagt, Mensch, das ist irgendwie was, das interessiert uns. Wollen sie vielleicht für uns arbeiten? Wobei, für uns arbeiten heißt kostenlos. Ne? So also klar, Interesse ist da, Geld nicht. Das heißt, ich habe das jetzt eine Zeit lang kostenlos erstmal gemacht, um einfach für mich auch so ein bisschen so ein Gespür dafür zu bekommen. Bin jetzt aber quasi in einer anderen Firma, wo ich dafür auch bezahlt werde. Aber ja, im Prinzip war das so mein Einstieg. Gibt es sonst noch Fragen? Ist ein bisschen heiß. Ja?
Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie, gerade im Vergleich zu traditionellen Sportarten, das doch eigentlich eine große Komponente sein müsste, dass man hauptsächlich mit den Leuten über das Internet kommuniziert. Also außer, also jetzt den professionellen, superprofessionellen Bereich irgendwie ausgenommen, ist es ja hauptsächlich so, dass man eigentlich mit einer Stimme spricht.
Ja.
Und gibt es da irgendwie Forschung oder so, inwiefern das irgendwie zu tun hat oder was die eigentlich Auswirkungen das haben könnte?
Jein. Es gibt Forschung zu Online-Arbeitsgruppen oder nur Online-Arbeitsgruppen, inwiefern die effektiver oder weniger effektiv sind als in Real-Life-Gruppen, aber eben überhaupt nicht im E-Sport. Also von sportpsychologischer Seite her, ich glaube, das kann man, also an Studien kann man das echt in einer Hand abzählen, und das war tatsächlich, glaube ich, noch kein Faktor, der da untersucht wurde. Ist natürlich aber ein ganz spannendes Feld, inwiefern ja, die Leistung von so Teams auch davon abhängt, inwiefern sie sich im echten Leben treffen oder halt eben nicht. Also ziemlich sicher hat es einen Einfluss auf die Kohäsion, dadurch eben auch einen Einfluss auf die Leistung. Deswegen, also dieses, was viele hier machen oder was wir in dem Video gesehen haben, diese Teamhäuser, ist tatsächlich auch so ein Ding, was vor kurzer Zeit geboomt war. Also es ist eigentlich jetzt schon wieder auf dem absteigenden Trend. Das heißt, viele E-Sport-Organisationen auch auf nationaler Ebene oder wie zum Beispiel Penta E-Sports, wo ich bei diesem Barcamp war, die haben halt irgendwie so ein Haus, wo die Spieler dann teilweise wohnen, teilweise auch aber einfach nur hinkommen, um da zusammen zu zocken. Letzteres finde ich sinnvoller, weil es quasi eigentlich ein Arbeitsplatz ist. Es geht darum, irgendwie eine Abgrenzung zwischen Privatleben und Arbeit und Leistung eben zu haben. Und das gelingt halt nicht, wenn man das alles zu Hause macht. Oder schwerer, sagen wir, es gelingt schwerer. Erfordert mehr Kompetenz. Ja? Beantwortet es die Frage?
Ja.
Okay. Ja?
Würde denn eine Stärkung quasi von E-Sport als Breitensport in regionalen Ligen und etc. mit Vereinen das vermutlich dann stärken oder verringern, das Problem verringern, oder?
Ist die Vermutung, ja. Also es wird tatsächlich auch gerade angestrebt, also dieser E-Sport-Bund Deutschland, der versucht eben das. Es gibt tatsächlich jetzt auch schon erste, also Dorfvereine, die teilweise E-Sport anbieten. Auf jeden Fall wichtig ist halt, dass das gut begleitet wird. Also das ist halt dieser Faktor. Es muss halt eine pädagogische Begleitung stattfinden, damit eben ein guter Umgang mit Leistungen eben gefunden werden kann. Egal, ob die Leistung jetzt im realen Leben erfolgt oder halt irgendwie online. Ja?
Jetzt sind Sie ja bei Ihnen eine Frage, aber gibt es auch momentan gar keine Fördergelder? Weil, also Sie haben ja gesagt, dass quasi Schach dieser Sportstatus ins wird aber Schach ja immer noch sehr weitgehend gefördert und
ja.
Schulen und so. Und gibt es da für E-Sports gar keine vergleichbaren Köpfe, die man da
irgendwie... Ich bin da nicht 100% in der Materie, aber ich glaube sehr, sehr wenig. Also die Förderung im E-Sport geht meistens über Unternehmen. Das heißt, irgendwelche Leute, die oder Unternehmen, die eben in Organisationen investieren und dann halt helfen, da sowas aufzubauen. Ja, wenn?
Ich weiß von E-Sport-Vereinen, die jetzt, beziehungsweise von echten Fußballvereinen, die jetzt für FIFA, PlayStation einen eigenen E-Sport-Verein haben und das ein bisschen als Aussehen und Werbeschild benutzen. Wird da teilweise dann auch unterschieden? Also haben die unterschiedliche Psychologen für die unterschiedlichen Teams oder kann das nicht?
Also es gab da mal auch eine Doku von Schalke 04 dazu. Die haben ja auch ein League of Legends Team sich gekauft gehabt, wo sie dann auch, die haben zum Beispiel, also die haben da so ein bisschen Schabernack mit denen getrieben. Das heißt, die haben so ein bisschen übers Laufband laufen lassen, so ein bisschen gemessen einfach, was die quasi so für eine Leistungsfähigkeit körperlich haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die da auch profitiert haben von professionellen, quasi von Strukturen, von Physiotherapeuten etc. Letzten Endes kommt es aber immer so ein bisschen auch darauf an, wirft die Sparte genug Geld ab. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn irgendwie so die Wahl besteht, wir haben irgendwie begrenzte Kapazitäten, schicken wir den Sportpsychologen jetzt zu unserem Zweitligisten Fußballteam oder eben zu den E-Sportlern. Wahrscheinlich eher zum Zweitligisten. Also ich schätze nicht, dass die den vollen Umfang genießen können wie im traditionellen Sport, auch wenn die Strukturen eigentlich da wären. Das ist natürlich immer eine Geldfrage auch. Ja?
Im Vortrag wurde ja deutlich, dass Herausforderungen darstellen, dieses traditionelle, also das Modell aus dem traditionellen Sport für das Coaching auch jetzt auf das E-Sport-Modell zu übertragen. Und dann haben Sie aber gesagt, dass Sie schon mit den Firmen, auch mit den Organisationen auch zusammengearbeitet haben und gecoacht haben. Dann haben Sie jetzt das klassische Modell angewandt?
Begrenzt. Also, es gibt natürlich Sachen, die ganz gut funktionieren, das heißt so Ziele erarbeiten, so ein bisschen generell darüber aufklären, wie funktioniert Lernen eigentlich, wie kann ich mit Gefühlen anders umgehen, das kann man ganz gut machen. Letzten Endes üben müssen das die Personen dann selber. Das Problem ist irgendwie bei den Coachings, die ich gemacht habe, das war meistens online, weil die Leute irgendwie teilweise über ganz Europa verstreut waren. Das ist natürlich eine ganz andere Art von Betreuung, als wenn man irgendwie jetzt an einem Ort ansässig ist und mit denen regelmäßig arbeiten kann. Also was ich gemacht hatte, waren halt hauptsächlich Gruppensitzungen früher. Das könnte man natürlich noch in Einzelsitzungen viel besser begleiten. Da könnte man halt viel, viel intensiver und viel weiter arbeiten. Das ist aber eigentlich einfach aufgrund, ja, da war es mir so ein bisschen zu schade, noch mehr Zeit zu investieren dafür, dass ich kein Geld bekomme. Aber das wäre halt grundsätzlich was man auch machen könnte. Ich habe also, es war so ein bisschen Sportpsychologie light, was die quasi bekommen haben. Also ein Team, Tempered Fate heißen die habe ich tatsächlich jetzt über ein Jahr circa begleitet, aber halt, also insgesamt 8 oder 9 Sitzungen oder so hatte ich mit denen. Ja? Ja, also die waren, ein paar Sachen haben mehr gebracht als andere. Sie waren auf jeden Fall super, super dankbar. Na gut, sie haben es auch gratis bekommen. Das schon, sie haben auch das Gefühl, dass sie irgendwie was mitgenommen haben und bei manchen Sachen, vor allem bei so, zum Beispiel diese Self-Talk-Intervention, wo wir dieses Video aus der NFL gesehen haben, das war etwas, wo sie unglaublich von profitiert haben und gesagt haben, boah, das bringt mir richtig was, irgendwie meine Gedanken jetzt so ein bisschen da auf Kurs zu halten. Es gibt natürlich andere Sachen, ich hatte auch mal eine Sitzung zu Lebensstil, wo es halt darum geht, okay, Sport einzubauen, anderes Schlafverhalten sich anzueignen. Das erfordert natürlich eine ganze Ecke mehr Übung und Aufwand und das wurde, glaube ich, letzten Endes nicht so gut umgesetzt. Deswegen haben sie davon eher weniger profitiert. Aber genau, bei diesen Online-Kursen bietet sich halt an, Sachen zu machen, die sehr kurzfristig wirken oder gut gehen. Okay. gibt es noch Fragen? Ja?
Ich kriege so zwei Sachen in meinem Kopf noch nicht so hundertprozentig zusammen, nämlich, dass du erstens gesagt hast, diese Organisationen funktionieren so ein bisschen wie Wirtschaftsunternehmen, versuchen so ihren Gewinn irgendwie zu steigern. Andererseits, dass sie dann halt irgendwie für die Optimierung ihrer Leistung offensichtlich irgendwie das Geld nicht überhaben, um tatsächlich sich psychologische Betreuung reinzuholen. Würdest du denn sagen, dass sich das monetär eigentlich für die auszahlen würde, also in der gesteigerten Spielerleistung, und warum machen sie es trotzdem nicht?
Ich sag mal so, in dem Bereich, wo ich gecoacht habe, ist es so, dass die Leistung, also die rein technische, spielmechanische Leistung noch wesentlich steigerbar war. Und es ist sehr viel günstiger, da rein zu investieren, als quasi in psychologische Faktoren, die vielleicht nur noch so ein kleines Fitzelchen obendrauf machen oder überhaupt, aber eigentlich dafür sorgen, dass diese Leistung überhaupt abrufbar ist. Ich glaube schon, dass sich das lohnt. Aber ich kann auch diese Abwägung verstehen, okay, wir versuchen es erstmal auf technischer Ebene irgendwie zu verbessern, weil es gerade günstiger ist. Also die Spieler, mit denen ich gearbeitet habe, die haben 150 Euro im Monat bekommen. So, und das dann irgendwie, also ich meine, keine Ahnung, ich hätte jetzt halt irgendwie mit einem Stundensatz von mindestens 25 Euro angesetzt. Das ist halt dann nicht drin. So. Wenn die Spieler kaum schon was bekommen, dann ist da ja, wenig fürs Coaching-Stuff übrig. Einfach weil wenig, also gerade in diesen Amateurligen halt wenig Income da ist.
Ist das im hohen Level, so wie bei den Leuten mit diesem tollen Gebäude da und so, ist es dann anders? Oder?
Ja. Ja, also die haben halt große Sponsoren, die haben teilweise, was weiß ich, Samsung. Also es gibt ja auch, also ein koreanisches Team heißt SK Telekom. Das ist einfach von Telekom, die ein eigenes Team sich quasi gekauft haben. So. Oder auch, also wenn man bei die Overwatch League anguckt, da sind Teams, die wurden halt von großen Basketball- oder NFL-Vereinen oder Organisationen aufgekauft. Das heißt, da ist einfach schon grundsätzlich ein anderes monetäres Potenzial da. Ja. Ja?
Wenn die Spieler jetzt größtenteils auf die Preisgelder in diesem Zentrum halt davon leben zu können, ist ihnen vielleicht bekannt, wie viel, es werden ja nicht alles davon behalten dürfen, eigentlich davon,
Das, genau, das ist vertraglich geregelt, das unterscheidet sich so ein bisschen. Das ist auch oft gerade nach so einem Gewinn von so einem Preisgeld dann ein Streitthema, wer dann wie viel bekommt. Aber meistens ist es im Vertrag geregelt, dass Organisationen mindestens 10% bekommen, manchmal sogar bis zu 20% von dem Preisgeld. Und der Rest dann halt unter den Spielern aufgeteilt wird. Weil also die Organisation geht in gewissermaßen auch. Also Organisationen investieren in gewissem Maße in ihre Spieler, weil sie ja die auch auf Turniere schicken. Das sind ja auch teilweise Reisekosten, Unterhaltskosten. Also sie bezahlen sie auch in einem gewissen Maß. Das heißt, da muss erstmal eine gewisse Vorkassenleistung von der Organisationsseite aus passiert sein.
Auf Pro-Ebene, dann die Spieler von denen ja wahrscheinlich dann auch mehr schon
ja.
Dann können die ja schon mehr davon leben. Also könnten sich der Sponsor ja eventuell mehr auf den Preis geben.
Ja, aber dann würden die Spieler nicht mehr mitmachen. Ja. Ja, klar. Aber genau, also zum Beispiel bei, ich weiß es von, also es gab ja mal dieses Spiel Heroes of the Storm von Blizzard, was jetzt, wo die Pro-Szene einfach von heute auf morgen eingestampft wurde, was quasi über 100 Leute arbeitslos gemacht hat. Just E-Sport Things. Da ist es zum Beispiel so gewesen, dass von den Ligen, in denen sie angetreten sind, da gab es ein festes Gehalt. Das heißt, die Spieler, die in den Ligen angetreten sind, haben, ich glaube, ca. 1.600 Euro im Monat bekommen. Als Bezahlung dafür, dass sie halt quasi das Spiel spielen. Hat sich im Nachhinein leider nicht gerechnet, deswegen ist es eingestampft worden, aber ja. Also es ist halt so ein bisschen, es kommt halt so ein bisschen drauf an. Also gerade so, also ich glaube, wenn man das große Geld machen will, dann muss man in Singleplayer-Spiele gehen. Da muss man sowas spielen wie Fortnite oder so, wo man halt alles alleine kassiert und was halt populär ist, sagen wir so. Ist natürlich dann aber auch schwieriger, unter den Top-Leuten zu sein, aber ja. Ich glaube, das Schwierige, also im Pro-Bereich ist halt einfach das Schwierige, dass sie die Arbeitszeiten so krass sind. Also wir haben das ja irgendwie gesehen, dass innerhalb von 2 Wochen wie viele Overwatch-Spieler aufgehört haben, einfach weil es zu anstrengend ist. Ja. Okay. Noch Fragen? Oder war es das? Ja?
Das Ganze ließe sich ja eventuell auch dann noch streamen, auch wieder, oder? Gibt es da schon Erfahrungen? Also ich meine, wenn die dann. Also ich habe auch einen Streamer, der sagt, wenn er 6 Stunden gestreamt hat, dann muss er danach halt auch nochmal 6 Stunden offline spielen, einfach um den Spaß am Spielen nicht zu verlieren, weil das ja dann sehr gut ist.
Mhm. Also genau, Streaming ist ja nochmal so ein bisschen was anderes, aber ja, es ist also, wenn man beim Stream Videospiele spielt, hat das durchaus eine ganz andere, also es hat nichts mit Entspannung zu tun, weil man ist ja im Prinzip in dem Moment Entertainer. Das heißt, man ist irgendwie präsent, man ist sichtbar, schon allein dieser Faktor, dass man potenziell sichtbar ist für andere, ist ein Stressor. So, und ja, ist vollkommen klar, dass man dann sagt, okay, ich brauche dann irgendwie noch einen anderen Ausgleich. Irgendwie eine Zeit, wo ich da einen entspannten Umgang vielleicht mit dem Spiel noch finden kann, um auch Spaß haben, daran zu haben. So, ja. Weiß ich aber nicht, ob es da Studien zu gibt, wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Okay. Wollen wir es dabei belassen? Gut. Dann, falls ihr mir folgen wollt, könnt ihr, also ich heiße Jolly the Psych auf Twitter und auf Instagram. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit.